Fliegergeschichten. Folge 23. Frost. Es wird einige unter euch geben, die schon mal die Enteisung eines Flugzeuges erlebt haben. Das ist von innen eine beeindruckende Prozedur. Je nach Ort fahren bis zu 6 große LKW an das Flugzeug heran, jeder mit einer Art Kranausleger. Diese sprühen dann die Tragflächen und die Steuerflächen, manchmal auch den Rumpf, mit heißer Enteisungsflüssigkeit ab. Bei besonders schwieriger Wetterlage, wie Schneefall oder Eisnebel, kommt noch eine Schutzflüssigkeit hinterher. Diese verhindert bis zum Startlauf, dass sich neues Eis oder neuer Schnee auf den Flächen absetzen. Das machen wir natürlich nie zum Spaß. Einen 5-stelligen Eurobetrag muss man hierfür nämlich auf den Tisch legen. Wie in den meisten Fällen geht hier Sicherheit vor. Wir fliegen los, wenn das Flugzeug eis- und schneefrei ist. Es gibt allerdings Fälle, da fragt man sich als Fluggast schon, warum das Flugzeug jetzt enteist wird, obwohl doch gar nichts zu sehen ist. Das können verschiedene Besonderheiten sein, manchmal auch ganz trivial, wenn zum Beispiel die linke Fläche in der Sonne stand und man sitzt auf der linken Seite. Dann fragt man sich, warum wird hier enteist, aber die Schneeschicht auf der rechten Seite war vom eigenen Fenster einfach nicht zu sehen. Heute möchte ich aber auf 2 etwas weniger offensichtliche Fälle hinaus, bei denen sich sichtbares Eis bildet, aber nicht auf Anhieb klar ist, wo es herkommt. Und aus beiden lässt sich etwas Schönes lernen. Einmal über unsere teils komplizierten Abläufe und einmal über das Wetter und die Atmosphäre. Und damit willkommen an Bord. Der erste Fall, der noch relativ einfach nachzuvollziehen ist, kommt eher auf der Mittelstrecke vor, also bei den längeren Flügen mit kleinen Flugzeugen, so ab 3 bis 4 Stunden Flugzeit. Es ist Herbst, Winter oder Frühling, bewölkt, aber die Temperatur ist deutlich über 0, vielleicht sogar 2-stellig. Vielleicht ist das Wetter etwas unbeständig mit Regen oder Nebel. Dennoch kein Schnee, kein Eis, Temperaturen wie gesagt über 0. Dennoch hat das Flugzeug auf den Tragflächen eine dicke Eisschicht und muss enteist werden. Woher kommt die? Das ist tatsächlich ein Fall, der für uns sehr ärgerlich sein kann. In den Tragflächen befinden sich unsere Kerosintanks. Normalerweise sind die zur Landung fast leer, aber bei unklarer oder schlechter Wetterlage landen wir mit einer größeren Menge Treibstoff in diesen Tanks. Dieser Treibstoff hatte im Reiseflug ein paar Stunden Zeit abzukühlen und jetzt hat das Kerosin bis zu minus 40 Grad Celsius. Und davon liegen jetzt, sagen wir mal, 8 Tonnen noch in den Tanks eines Mittelstreckenfliegers. Am Boden kommt dann Wasser auf die Tragfläche, egal ob in Form von Regen oder Nebel, und formt schnell eine ordentliche Eisschicht. Sind die Tanks fast leer, ist das kaum ein Problem. Wir müssen für den Rückflug frischen, warmen Sprit tanken. Die kleine Restmenge erwärmt sich mit, die Spritpumpen verteilen die Wärme gleichmäßig und das Eis auf den Flächen schmilzt ab. Bei relativ vollen Tanks aber haben wir 2 Schwierigkeiten. Erstens, die meisten Flugzeuge haben eine Teilung in äußere und innere Tragflächentanks. Das hat strukturelle Gründe. Die äußeren Tanks werden erst genutzt, wenn nur relativ wenig Treibstoff verbleibt. Es kommt also vor, dass die Außentanks bei der Landung noch voll sind. Dann wird hier kein Sprit nachgefüllt, es gibt keine Durchmischung und die Kälte bleibt darin gefangen. Das Eis bleibt also auf der Oberfläche. Wir können aber daran denken, diesen Treibstoff am Boden nach der Landung in die Innentanks laufen zu lassen. Damit wäre dieses Problem schon mal gelöst. Dann kann uns aber immer noch die zweite Möglichkeit erwischen. Am Rückflugziel ist nun so gutes Wetter, dass wir nur eine kleine Spritreserve benötigen, müssen also nicht viel nachtanken. Sagen wir mal, wir brauchen nur 11 Tonnen für den Rückflug. 8 Tonnen hatten wir zur Landung. Da können die 3 Tonnen, die wir nachtanken, noch so warm sein. Das macht nicht viel aus. Natürlich ist das ein Problem, das sich mit der Zeit selbst erledigt. Irgendwann wärmt sich der Sprit in den Tragflächen ja auf Umgebungstemperatur auf. Aber gerade mit der dicht getakteten Mittelstrecke wo zwischen den Flügen nur 30 bis 45 Minuten Bodenzeit liegen, tritt dieses Problem auf. Mich hat es das erste Mal in Jordanien erwischt. Völlig unvermutet und mit relativ wenig Erfahrung in diesem Bereich. Und ich habe, um es mal platt zu sagen, ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. Mein Kapitän war sehr erheitert, während ich versuchte, bei 20 Grad Bodentemperatur herauszufinden, wer uns in Amman enteisen kann. Im Endeffekt konnten wir mit nur 20 Minuten Verzögerung weiterfliegen. Eine andere Alternative wäre, deutlich mehr Sprit nachzutanken als eigentlich nötig, dadurch steigt dann aber der Spritverbrauch an. Hier müssen wir also zwischen Verspätung und Kosten abwägen. In diesem Fall wären wir dadurch aber ohnehin zu schwer geworden. Ich wollte ja noch einen zweiten Fall beschreiben und dafür müssen wir ein wenig tiefer einsteigen. Jeder von euch kennt die klirrend kalten Winternächte, wenn es sternenklar und fast windstill ist. Und trotz der klaren Luft müsst ihr morgens am Auto Eis kratzen. Und die grobe Erklärung wäre: Bewölkung hält die Wärme in den unteren Luftschichten fest, fehlt die Bewölkung, wird es nachts kalt und dann friert es. Das ist so gerade richtig genug, um immer wieder wiederholt zu werden. Allerdings auch nicht ganz so richtig, wie es scheint. Und es bietet nicht wirklich Erklärungen für die entscheidenden Fragen. Wo kommt eigentlich das Wasser her, das da gefriert? Warum geht die Wärme auf einmal weg? Und natürlich, wieso ist das für Flugzeuge ein Problem? Auf alle drei Fragen gibt es eine Antwort. Fangen wir mit der ersten an. Wo kommt eigentlich das Eis her? Es hat ja nicht geregnet. Es ist nun so, dass in der Luft um uns herum immer Wasser gelöst ist, beziehungsweise Wasserdampf. So wie man Salz in Wasser auflösen kann, kann man auch Wasserdampf in der Luft lösen. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. In den Temperaturbereichen, über die wir reden, kann wärmere Luft für jedes Grad Celsius etwa 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Die Meteorologen reden von relativer Luftfeuchtigkeit, in der Fliegerei reden wir vom Taupunkt. Und beides hat Vorteile. Bei uns würde es heißen, Temperatur 10 Grad, Taupunkt 7 Grad. Bei den Meteorologen Luftfeuchtigkeit 80% relativ. Das bedeutet, die Luft könnte bei dieser Temperatur noch 20% mehr Wasser aufnehmen. Der Taupunkt, von dem wir in der Fliegerei reden, geht in die andere Richtung. Da ist der Gedanke, wenn ich dieses Luftpaket auf 7 Grad abkühle, dann haben wir 100% Luftfeuchtigkeit. Und bei 100% Luftfeuchtigkeit fängt der Wasserdampf in der Luft an kleinen Partikeln oder Oberflächen zu kondensieren, also Tropfen zu bilden. Es gibt Nebel oder beschlagene Scheiben. Damit ist die erste Frage beantwortet. Wo kommt das Wasser her? Aus der sich abkühlenden Luft. Also, nachts kühlt sich die Luft im Vergleich zum Tag ab. Wird dabei der Taupunkt unterschritten, gibt es Nebel und Tropfen und wenn es kalt genug ist, eben Frost. Aber wir haben ja gerade auch gesagt, es ist eine sternenklare Nacht. Warum gibt es denn nun trotzdem Frost, auch wenn es keinen Nebel gibt? Das Problem ist, Oberflächen können nachts deutlich kälter werden als die Luft darüber. Das macht bis zu 4 Grad Unterschied aus. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum euer Auto euch bei 4 Grad vor Bodenfrost warnt. Genau deswegen. Die zweite Frage war ja, warum geht die Wärme auf einmal weg? Es gibt drei Möglichkeiten, Wärme zu transportieren und alle spielen hier eine Rolle. Zunächst mal kann man Wärme transportieren, indem man schlicht das warme Zeug wegnimmt. Beispiel: Wenn ich einen heißen Teekessel vom Herd zur Kanne trage, habe ich Wärme transportiert. In der Atmosphäre besorgt diesen Transport normalerweise der Wind oder die Thermik. Wind bewegt die Luft in der horizontalen, Thermik in der vertikalen. Damit werden also Luftpakete samt der darin enthaltenen Wärme abtransportiert. Für uns ist jetzt wichtig, heute Nacht ist es windstill. Die Luft bleibt also relativ still an einem Ort und das gilt auch für die Luft über unseren Tragflächen, Autos, Wiesen oder wo immer wir Frost erwarten. Der zweite Transportmechanismus für Wärme ist die Wärmeleitung. Auch hier wieder ein einfaches Beispiel. Wenn ich eine Metallplatte an einem Ende in eine Flamme halte, wird früher oder später auch das andere Ende heiß. Die Wärme breitet sich in der Metallplatte aus. Es gibt gute und schlechte Wärmeleiter. Metall ist ein sehr guter, das andere Ende wird schnell heiß. Deswegen sind Topfböden aus Metall. Kunststoffe oder Luft sind eher schlechte Wärmeleiter, deswegen sind manche Pfannengriffe aus Kunststoff. Deswegen ist in Wärmeisolationen wie Styropor, Dämmwolle oder auch einem einfachen Wollpullover viel Luft enthalten. Insgesamt strebt die Wärme dabei immer nach Ausgleich. Wenn also heiß und kalt nah zusammenliegen, bewegt sich so lange Wärme von heiß nach kalt, dass am Ende beide ähnlich warm sind. Dieser Ausgleich geht eben in guten Wärmeleitern schneller, in schlechten Wärmeleitern langsamer. Luft leitet Wärme also schlecht. Wir haben gerade herausgefunden, dass es windstill ist, die Luft über der Oberfläche bewegt sich nicht. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund die Oberfläche kälter würde, würde das die Grenzschicht in der darüberliegenden Luft auch. Dabei gibt sie ein bisschen Wärmeenergie wieder an die Oberfläche ab, aber da die Wärme in der Luft so schlecht geleitet wird, kommt keine Wärme von oben nach. Es ist tatsächlich in diesem Fall mal die unten liegende Luftschicht kälter als die darüberliegenden. Aber warum sollte sich die Oberfläche nachts abkühlen und das noch mehr, als die darüberliegende Luft es sowieso tut? Die Antwort darauf ist die Wärmestrahlung und das ist unser dritter Transportmechanismus für Wärme. Alles, worin Wärme gespeichert ist, gibt Wärmestrahlung ab. Bei besonders heißen Dingen, wie glühendem Stahl, können wir das sogar sehen. Er fängt beim Erhitzen erst dunkelrot und dann immer weiter ins Gelbe und schließlich Weiß an zu glühen. Und wir fühlen die Hitze, die er abstrahlt. Und das würden wir auch, wenn zwischen dem Stahl und uns gar kein Wärmeleiter wäre, sondern ein Vakuum. Bei kälteren Gegenständen können wir die Strahlung nicht sehen, aber sie ist trotzdem da. Und die führt nun zu dem Ungleichgewicht. Bei fehlender Bewölkung und trockener, windstiller Luft kann der Boden über die Abstrahlung in der Nacht sehr viel Wärme verlieren. Die direkt darüberliegende Luft versucht nun das auszugleichen, indem sie auch abkühlt. Aber die ist wie gesagt ein so schlechter Wärmeleiter, dass nicht viel Energie aus der Luft im Boden ankommt. Es reicht aber gerade so, dass in einer ganz dünnen Schicht die Luft kalt genug wird, kälter als der Taupunkt. Das in der Luft gelöste Wasser kondensiert aus, bildet also Tropfen oder direkt Eiskristalle am Boden oder eben an anderen Oberflächen, die sich gerade abkühlen. In der Luft darüber bleibt die Temperatur etwas höher, sodass sich Nebel erst später oder gar nicht bildet. So bekommen wir den typischen Morgenfrost, der unsere Wiesen, Autos und Flugzeuge zum Glitzern bringt und die, die das Eis abkratzen müssen, zum Fluchen. Bei solchen Wetterlagen wird dann häufig vorsorglich enteist und die Schutzflüssigkeit aufgebracht, noch bevor die ersten Anzeichen zu sehen sind. Dadurch wird verhindert, dass sich Staus durch die Enteisung bilden oder dass die Crews vom plötzlichen Frostansatz überrascht werden. Wenn euer Flugzeug an einem kalten Wintermorgen also mal über und über mit grünem Schleim bekleckert ist, das waren keine Aliens, das ist kein Gift, das ist einfach nur unser Frostschutz. Happy Landings!